Heute geht's um Haustiere, Kulturschock und um Kinokarten. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Lina und ich nehmen den nächsten Podcast auf. Unsere Spezialfolge letzte Woche 175 haben es downgeloadet. Drei Leute haben sich gemeldet. Bei mir sagen, unbedingt sollen die jungen Damen einen Podcast machen. Also, ich habe es so weitergegeben und ich hoffe, dass wir Ihnen dabei helfen können, auch ein eigenes Format zu entwickeln. Ja, aber bevor ich anfange, vor zwei Wochen gab es hier einen Podcast, wo ich mich ausgelassen habe über ein unfaires Handspiel.
Ja, ich erinnere mich vage.
Ja, ich bin also direkt danach, und zwar wirklich direkt danach, angeschrieben worden, also dass das ganz klar mein Fehler war. Und ich muss das also jetzt hier klarstellen. Die Regeln wurden tatsächlich geändert. Wer immer seinen Körper mit den Händen schützt, ist
schuldig.
Fertig. Also was ich nicht wusste ist, aber da sieht man auch mal, wie lange ich schon wieder kein Fußball gespielt habe und wie lange die Bolzzeit-Karriere von mir, Bolzplatz-Karriere von mir vorbei ist. Ja, also zu meiner Zeit war das so, gab es eine Intention, also hat der ja absichtlich Hand gespielt, dann war das bei uns auf dem Bolzplatz ja ein Handspiel und wenn nicht, dann eben nicht. Aber heute ist es wohl so, dass wenn die Hand nicht hinter dem Rücken ist, dass es dann immer Handspiel ist und dass es dann auch völlig egal ist, ob und wie und tralala. Naja, sei es drum, ich spiele trotzdem nächstes Mal immer mit.
Und erst diese Woche hat mich wieder jemand drauf angesprochen, wie vorbildlich sie das doch fand, wie gut du reagiert hast auf diese offensichtliche Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Also das hätte ich nicht gekonnt. Der Benni ist da ganz ruhig geblieben, hat sich da überhaupt nicht aufgeregt.
Doch, hat es jemand gesagt, der dabei war, oder was?
Ja, ich habe das gesehen, das ist vor meinen Augen passiert. Der ist angespielt worden und der Schiedsrichter hat es falsch entschieden und der Benni ist ganz ruhig geblieben.
So kennen wir den gar nicht.
Nein, andersrum. Also das hätte ich bei anderen sicherlich anders erlebt.
Naja gut, also es gibt ganz offensichtlich
viele diese
Fans, die neue Regel nicht kennen, genau. Ach weißt, am Ende ist es ehrlich auch, es ist ja nur ein Spiel.
Ja, aber für manche ist das ja auch nicht nur ein Spiel.
Man muss sich das ja immer wieder sagen.
Bitterer Ernst.
Es ist nur ein Spiel. Naja. Denn was kein Spiel ist, ist Kulturschock.
Oh.
Oh, Alter, ich dachte ja eigentlich, Kulturschock ist nach ein paar Wochen vorbei. Jetzt habe ich mir einige Videos über so Missionarstraining angeguckt und habe dabei festgestellt, dass der Kulturschock viel später kommt, als ich gedacht habe. Nämlich zwischen dem 9. und 15. Monat kommt der Kulturschock wohl erst.
Wenn man dann über diese Ferienphase raus ist, wo man denkt, man ist im Urlaub.
Ich kann zumindest für mich sagen, und vielleicht liegt es daran, war jetzt meine Interpretation, dass wir, als wir ankamen, 6 Wochen später, Covid-Pandemie, völliges Desaster, Chaos. Vielleicht ist es wirklich so, dass wenn man so smooth in ein neues Land reinrutscht, dass man dann echt mal 9 Monate das Gefühl hat, Urlaub, alles easy, alles toll, oh, ich lasse mich auf die Kultur ein, ja, toll. Und erst nach 9 Monaten dann denkt, nö. Ich weiß es nicht, kann sein, aber auf jeden Fall bei mir kam der Kulturschock viel, viel früher. Mhm. Im Prinzip mit dem Schritt über die Grenze, also ich war da schon schockiert, dass das hier alles so funktioniert, wie es funktioniert. Aber es ist ja so auch so eine innere Ablehnung. Also so, dass so nach dem Motto, was denken die sich? Oder denken die überhaupt was oder so, ne? Also
denken halt anders, gell? Aber das, also ich habe es jetzt diese Woche extrem gehabt, wirklich extrem, extrem. Ich war auch fertig mit der Welt. Ich habe sogar ein bisschen geweint gestern.
Echt?
Ach, weil mich das so genervt hat. Ja. Weil, es ist ja dann auch so, wir haben uns da ja schon oft drüber unterhalten, aber manchmal gibt es ja dann auch so Momente, wo es einem schwerfällt, einfach das Gute zu sehen. Und es ist ja nicht schlimmer als an anderen Tagen. Die Welt hat sich ja nicht verändert, deine Haltung hat sich geändert. Und gestern war halt so ein Tag, da war das fast dann wirklich voll. Weil halt die Woche war, okay, es gibt also mal wieder alles Mögliche zum Feiern und derjenige, der bei uns halt in diesen ganzen blöden Elterngruppen ist, die natürlich schon auf stumm geschalten sind, aber wo du ja trotzdem ab und zu mal reingucken musst, um zu sehen, wie entwickelt sich das Ganze, das bin halt ich. Und es kostet mich so viel Nerven, weil sie einfach in so vielen Dingen so anders ticken als wir. Und gestern hatte ich wirklich so ein, ich bin heimgekommen, nachdem ich die Kinder von der Schule abgeholt habe, und habe gedacht, so, da hatte ich ganz böse Gedanken. Und dann muss ich echt mich zurücknehmen und sagen, nein, das ist jetzt dein Problem, das ist nicht den, das sind nicht die Menschen, sind anders, du hast heute ein Problem mit dem. Und es war voll schön eigentlich, weil ich musste abends nochmal los, ich war mit den Kindern nochmal unterwegs und bin heimgefahren und ich hatte mittags so diesen Gedanken, sie sind alle blöd, alle, es gibt keine normale Peruaner, ja, alle doof. Und dann habe ich auf dem Heimweg die Maria getroffen. Die Maria ist die Frau vom Pastor Alberto. Und die hat mich lieb gegrüßt. Und dann bin ich weitergefahren und habe gedacht, nee, die Maria, die ist nicht blöd. Also es gibt schon mindestens einen guten Peruaner sozusagen. Und dann bin ich weitergefahren in unsere Straße und da war mein kleiner Freund, der immer auf dem Dach oben sitzt. Und, immer auf dem Dach oben. Ja, das ist tatsächlich auf dem Dach. Da ist ja, einfach ja, der nächste Stock nicht drauf. Aber der winkt mir jedes Mal runter, wenn ich mit den Kindern zum Basketball laufe und sagt immer Hello, Hello, weil er denkt, das wäre Deutsch. Und freut sich immer, wenn er mich sieht. Und ich freue mich, wenn ich ihn sehe. Und dann habe ich gedacht, ja, der ist auch nicht ganz so schlimm. Und so, wenn man dann doch in seine eigene Straße wieder einbiegt und die Menschen, die man jetzt doch halt schon ein paar Jahre kennt und mit denen man Leben teilt ein Stück weit, trifft, da dachte ich, na gut, sind nicht alle verkehrt. Und dann sind mir so nach und nach Menschen eingefallen, von denen ich sehr viel halte hier und die, von denen ich auch, ja, mit denen ich auch gut auskomme und sowas. Und dachte ich, Gott ist echt gnädig und hat mich da wieder erinnert und mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Das sind nicht alle schlimm. Und es ist auch nicht so, dass der Einzelne schlimm ist. Es ist manchmal diese Art, kollektiv Dinge zu anzugehen. Und es zeigt sich halt gerade immer in so kleinen Dingen. Also man könnte ja meinen, Peru ist ein demokratisches Land, weil für alles und jenes abgestimmt wird und jede Stimme zählt, aber eigentlich ist es im Herzen kommunistisch und jeder meint, seine Stimme zählt was, ja, und muss gehört werden und das ist halt so anstrengend, gerade wenn es auf so kleiner Ebene dann zu so Sachen führt, wie es wird abgestimmt, welches Essen wird zum Picknick mitgenommen. So, dann war die Idee, naja, dann nimmt doch halt jeder selber was mit. Zum Picknick. Ist doch Wumpe. Jeder weiß doch, was er isst und was sein Kind ist. Nee, das geht nicht. Es muss ein gemeinsames Essen geben. Dann wurden drei Varianten vorgestellt. Dann kommt natürlich 10 Nachrichten später einer mit, ich würde aber lieber eine vierte Variante haben. Ja, dann geht es da wieder rum. Dann ist es, naja, es kann ja jeder sein eigenes Essen mitnehmen, aber jeder muss das Gleiche mitnehmen, damit es nicht zu Neid unter den Kindern führt. Also wenn jetzt du praktisch Reis mit Hähnchen dabei hast und ich habe aber Kartoffeln dabei, das geht ja nicht. Und das sind so Diskussionen. Es gibt Tage, da kann ich da super drüber lachen. Und es gibt Tage, da denke ich, Freunde, ja, genau. Also das war so, meine Woche war angefüllt mit solchen Momenten, ja, wo ich dachte, ihr denkt einfach so anders. Ja, und es scheint irgendwie keinen zu stören, außer mich und die anderen Gringos halt. Dann habe ich noch so gesagt, bei einer Veranstaltung, ich klinke mich aus. Dann habe ich so eine passiv-aggressive Nachricht da drauf zurückgekriegt, wo ich auch dachte, Leute, ich bin so bemüht, euch zu verstehen, aber ich habe also das Gefühl, es bemüht sich überhaupt gar keiner, mich zu verstehen.
Ja, ist auch nicht ihr Job.
Nee, ist auch nicht ihr Job, ich weiß. Aber manchmal wäre es ganz schön, man hätte so den Eindruck, es würde jemand auch eventuell nachvollziehen können, wie man selber tickt. Aber das ist, ja, genau. Und ja, das war, die Woche war schwierig, war arg schwierig. Ja.
Also ich hab selten so noch solche Wutanfälle, sag ich mal. Aber du bist ja nicht allein. Ich habe die Tage mit einer Krankenschwester geredet, die so ein bisschen frustriert war. Und da ging es auch wieder so um das Thema. Also sie ist die einzige Deutsche in diesem Team auf dieser Intensivstation, sage ich jetzt mal, ohne genauer darauf einzugehen. Und ich meine, auf den deutschen Intensivstationen, klar, jedem fällt jetzt irgendeine Geschichte ein, wo man sagt, lief jetzt nicht so ideal oder die Oma ist auf der Intensivstation gestorben oder was weiß ich, oder es gab einen Fehler. Und ich will das jetzt nicht alles schönreden, ich weiß selber, aber trotzdem, unterm Strich bin ich mir recht sicher, dass auf einer deutschen Intensivstation der Patient gut versorgt ist, gut überwacht ist und dass gut Prioritäten gesetzt werden. Und da ging es dann halt um so ein Thema in diesem Chat, Lena. Sie hat halt angemerkt, dass eine Patientin, die halt beatmet ist, nicht den ganzen Tag auf dem Rücken liegen kann, sondern dass man die drehen muss. Und ich habe das ärztlich auch angeordnet. Ich habe angeordnet, dass man diese Patientin lagern muss. Naja, und das hatte sie dann irgendwie mal kritisiert, weil das die peruanischen Kollegen einfach nicht gemacht haben. Und dann hat man gesagt, hör mal, die muss gelagert werden, sonst kriegt die in die Kubitus, also eine offene Stelle. Ich meine, die ist beatmet, sediert, die braucht, ja. Woraufhin praktisch ihr vorgehalten wurde, dass sie im letzten Dienst den Müll in den falschen Mülleimer geschmissen hätte. Der Müll nicht richtig getrennt war. Sozusagen, du machst auch nicht alles richtig. Ja, aber das ist eine, dass es bei dem einen um das Wohl des Patienten geht und das andere einfach völliger Bullshit ist. Ja,
ja.
Völlig egal. Ja, und ich meine, wenn du dann noch weißt, wie die Mülltrennung in Peru funktioniert, das ist ja, ungefähr so, wie wenn man in den 90er Jahren in Deutschland den Joghurtbecher ausgewaschen hat, um ihn in den gelben Sack zu schmeißen, um dann rauszufinden, dass dieser gelbe Sack auf der gleichen Mülldeponie landet wie der Restmüll, ja? So, also auf dem Niveau sind wir hier im Moment noch. Ja, und sie konnte das also überhaupt nicht verstehen, praktisch, dass jemand diese Dreistigkeit besitzt, eine Mülltrennung mit einer nicht ausgeführten ärztlichen Anordnung gleichzusetzen. Was man verstehen kann.
Ja, kann was man verstehen kann.
Naja, Lena, wo habe ich meinen Kulturschock diese Woche gehabt? Da ging es um zwei sehr gravierende Patienten. Also ich hatte ja gesagt, wir haben eine Patientin jetzt ein paar Wochen auf der Intensivstation liegen. Und die letzte Zeit war ich da zuständig dafür, weil ich der einzige Arzt bin, der im Moment gerade da ist für die Intensivstation. Und wir haben die sehr, sehr gut versorgt. Also ich werde halt so ein bisschen auch, das ist ja nicht doof angemacht, aber ein bisschen von der Seite blöd angeguckt, weil ich halt irgendwie rauer und strikter bin, auch mit Patienten. Und als ich die Patientin übernommen habe, ihr halt gesagt habe, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie arbeiten jetzt mit, weil sie hatte so eine eine bockige Haltung. Ja. Sie hat, mit manchen Leuten hat sie geredet, mit anderen hat sie nicht. Mit dem Arzt wollte sie nicht reden, wollte nur mit den Schwestern reden. So. Und wenn der eine Angehörige da war, dann hat sie gar nicht reagiert, so gemacht, als wäre sie irgendwie bewusstlos. Mhm. War jemand anders da, hat sie mit ihm geredet, ja, also kommuniziert. Und ich habe ihr halt am ersten Tag gesagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie arbeiten mit mir zusammen, bringen sie es wieder auf die Beine oder sie sterben. Also sie können sich selber überlegen, das ist ihre Option. Wir machen ihr die beste Medizin, aber sie müssen mitmachen. Wenn sie nicht mitmachen, können wir es auch einstellen, dann werden sie halt sterben. Ja? So. Also natürlich habe ich ihr das freundlich erklärt, aber sie hat sich darauf eingelassen. Und siehe da, von da an war ich jetzt ihr Freund, aber wir sind gut miteinander ausgekommen. Also sie hat mir geantwortet, wenn ich was gefragt habe, ja, hat dann nicht einfach nur weggeguckt und hat rumgebockt, sondern sie hat mir dann eine Antwort gegeben so und hat sie Schmerzen, wo und so weiter, alles, also war super, ne? Bis wir halt dann beschlossen haben mit der Familie, dass wir sie verlegen müssen. Und das lag einfach daran, diese Frau hat E-Salut, also ist versichert und im versicherten Krankenhaus muss sie nichts bezahlen. Die Familie, die hatte im Prinzip kein Geld mehr. Letzten Endes sind die Kosten auch auf unserer Intensivstation extrem, extrem, extrem niedrig. Also so günstig bekommst du in keiner Privatklinik irgendwo eine Behandlung. Wir reden davon, ich glaube, 3,5 Wochen Intensivstation und sie hatten Kosten von $4,000 oder sowas. Also da, aber da ist alles mit drin, ja. Beatmung, Tracheotomie, Medikamente, alles. Also das ist ein Preis, das ist also jenseits von dem, was du sonst irgendwo bezahlst, ja. Und die Familie hat halt irgendwann beschlossen, weil sie wirklich kein Geld mehr hatte, um diese Rechnung zu bezahlen, sie wollen sie jetzt verlegen und haben sogar für diese Verlegung einen Kredit aufgenommen, damit sie ins staatliche Krankenhaus verlegen können, weil die Versicherung diesen Transport nicht übernimmt, ja. So. Und die Frau, als ich ihr das dann halt gesagt habe, wir planen sie zu verlegen in 2 Tagen, dann hat sie genau wieder in diesen Bock-Modus umgeschaltet und hat ab da mit mir nichts mehr reden wollen. Mhm. Also nicht mehr kommunizieren wollen, ja. So, ich habe sie dann noch gefragt, ob sie hier bleiben will oder ob sie verlegt werden will. Und sie sagt ganz klar, sie will nicht verlegt werden. Aber es war am Ende dann nicht meine Entscheidung, sondern es war halt einfach, ich meine, klar, wir helfen, wir haben denen auch geholfen und auch den Preis nochmal gesenkt und so. Und die haben trotz allem noch Donationen bekommen, aber es war unmöglich. Wir können nicht einfach da nochmal, die muss mindestens noch 4 Wochen irgendwie an einem Beatmungsgerät hängen. Die Frau ist vielleicht auch für immer von einem Beatmungsgerät abhängig. Die hat eine Muskeldystrophie, also Typ Steinert. Und das ist eine gravierende, chronisch fortschreitende Erkrankung. Letzten Endes ist die daheim nachts bewusstlos, wahrscheinlich durch einen hypoxischen Krampfanfall, aufgefunden worden von den Angehörigen, wo sie jetzt hier gerade in Kodawasi zu Besuch war bei Verwandten und wurde dann zu uns gebracht und da ging dann die Reise los. Wir haben sie so weit hingekriegt, dass sie wieder an der Bettkante sitzen konnte. Es war nicht mal klar, ob das Gehirn vielleicht einen hypoxischen Schaden hat und die Frau also gar nichts, gar nicht mehr auf die Beine kommt. Aber wir haben die mit, ich sag mal, aggressiver Physiotherapie, also wirklich massiv gefordert und gefördert und mit bester Medizin halt doch wieder so weit gebracht, dass sie zumindest an der Bettkante sitzen konnte, ja. Und aber nach wie vor halt beatmet und braucht auch diesen Support, also brauchen das Gerät, das ihr immer dabei hilft zu atmen. Naja, was ich eigentlich sagen wollte ist, also diese Frau ist eine intensivpflichtige Patientin und die Familie nimmt einen Kredit auf, um diese Frau zu verlegen in ein staatliches Krankenhaus, also ein Versicherungskrankenhaus von Iserlohn und bestellen aus Cusco eine Ambulanz. Freitag, letzte Woche war eigentlich geplant. Da war es dann aber 4 Uhr, bis wir die Zusage hatten, dass sie ein Intensivbett frei haben und dann hieß es, ja, das wird dann alles zu spät. Ja, dann bis Mitternacht sind die dann erst da. Ich meine, ich weiß ja, wie lange solche Verlegungen dauern. Also eine aus unserem Team hat gesagt, die ist um 9 Uhr dann da. Da sage ich, nein, die ist nach Mitternacht da. Das kannst du, das ist völlig utopisch. Ja? Fakt ist, die Familie hatte also Angst, dass sie da nicht angenommen wird und kurz nach Mitternacht und so und dann wissen sie nicht, wie und so. Also haben wir gesagt, Freitag verstehen wir warten bis Montag. Montagmorgen, 8 Uhr, ja. Entscheidung, ist ein Bett da? Wenn ein Bett da ist, sofort ins Auto, dass ihr abends pünktlich da seid. Das war der Plan, kommuniziert am Freitag. Ja, Freitag um 11 komme ich aus dem OP, habe ich meine erste OP hinter mir, auf die Intensivstation und sage, ja, wo sind die Angehörigen, wo ist die Ambulanz, dass wir es verlegen können, weil wir hatten die Zusage, dass sie das Bett bekommen. Dann sagen die, ja, die sind nicht da. Sag ich, komm, auf
Montag anrufen. War das dann.
Das war schon der Montag.
Ja, du hast also drei Freitag
Tage,
gesagt.
Entschuldigung, Montag. Das war jetzt schon 3 Tage später. Also das ganze Wochenende über lag sie noch auf der Intensivstation bei uns. Die hätten also das ganze Wochenende über Geld zusammensammeln können, irgendwelche Sachen erledigen. Ich rufe den also um 11.30 Uhr ungefähr an. Ja, er kommt heute Mittag um 3. Um 12. Um 12. Sagt er. Er kommt um 12. Sag ich, Freunde, hört mal. Also wir haben ausgemacht, heute Morgen wird sie verlegt und dann habe ich ihm so ein bisschen auch die Pistole auf die Brust gesetzt und sage, entweder, also heute wird diese Behandlung hier beendet. Entweder die Rechnung ist komplett bezahlt und ihr bezahlt eine Woche im Voraus oder ihr kümmert euch jetzt darum, dass diese Verlegung heute stattfindet. Ja, da war ich ein bisschen sehr fordernd und klar und das haben sie dann aber auch verstanden. Fakt ist, sie kamen um 3 Uhr dann. Um 3 Uhr, ja. Mhm. Ich meine, am Freitag waren wir um 4 Uhr soweit, um sie zu verlegen, ja. Und die Angehörigen kamen um 3 Uhr ins Hospital, um mal zu klären, wie wir das mit der Ambulanz machen.
Ja.
Ja. Also das ist für mich so Thema Kulturschock, ja. Man versucht irgendwie, man kümmert sich nicht drum. Ich meine, es ist deine Angehörige, es ist jetzt nicht meine Frau, es ist deine Ehefrau, die da liegt, ja. Um die Geschichte kurz zu machen, um 11:15, also 22.38 Uhr, kam der Anruf, die Ambulanz ist jetzt da. Ich war da inzwischen schon wieder im Bett, weil ich mir gedacht habe, es kann auch Mitternacht werden. Ja? Also freitags konnten wir es ja nicht verlegen, weil 4 Uhr zu spät war. Und am Montag haben sie es dann also geschafft. Und dann, Lena, dann komme ich da runter ins Hospital.
Ich weiß.
Ey, Alter, man kann sich sowas... Also, ehrlich, jeder von euch, der aus dem Rettungsdienst kommt und in Deutschland die Gegebenheiten kennt, der kann sich das nicht vorstellen. Sowas denkst du dir nicht aus. Ja? Ich habe in Deutschland einen Kurs gemacht, weil man in Deutschland als Notarzt einen extra Kurs machen muss, extra Kurs belegen muss, Intensivtransport. Also das habe ich gemacht, wie man Intensivpatienten transportiert. Ich weiß, wie das Equipment, was der Standard ist, Medikamente und so weiter, wie man die transportiert. Ja, naja, jetzt kommt da eine Ambulanz hier an, so ein kleiner Bus, so ein kleiner Toyota-Bus. So, weißt du, dein Vater hat doch früher so ein, wir haben immer Laubfrosch dazu gesagt, das war so ein Kaliber, ja. Das war die Ambulanz, Intensivtransportambulanz Typo 3, also das ist die Klassifikation mit Arzt und Schwester. Ich habe mal gefragt, welche Fachrichtung der Arzt hat. Das war dann aber nicht so klar zu ermitteln. Also das, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich hatte Psychiater verstanden, aber das kann eigentlich nicht sein. Wobei, es ist alles möglich.
Ja, es kann auch sein.
Es könnte sein, dass es so ist, aber es war irgendwie, es war nicht, also es war auf jeden Fall kein Anästhesist, es war auch kein Internist und so diese gängigen Fachrichtungen, wo man jetzt erwarten würde, aber das war es alles nicht. Ich konnte es leider nicht rausfinden. Und dann hat ungefähr der Transfer vom Bett bis ins Auto ungefähr eine Stunde gebraucht. Also ich war um Mitternacht dann wieder daheim. Ich habe ja gesagt, die Ambulanz war um 10.40 Uhr da, 10.38 Uhr. So lange hat es gebraucht für die, diese Patientin von ihrem Bett auf der Intensivstation in ihr Auto zu bewegen, damit sie dann nach Cusco fahren. Ja, also ganz viel Manpower dabei, wie immer. Also es waren zwei Chauffeure, zwei Helfer, ein Arzt, eine Krankenschwester, also an Personal hat es im Prinzip nicht gefehlt. Es hat aber an allem anderen irgendwie dann gefehlt, ja. Und ich will da auch gar nicht drüber spötteln. Der, ich meine, ganz im Ernst, mir tut es in der Seele weh, wenn ich sowas sehe. Also der kam da auf die Intensivstation und die kriegen ja zuerst einen Report. Ich muss ja da eine mehrseitige, also ich habe da seitenweise Material hingeschickt, wie, in welchem Zustand ist die Patientin, was für eine Therapie läuft, was haben wir schon gemacht und so weiter, ja. Warum ist sie beatmet, mit welchem Modus, wie sind die Einstellungen vom Beatmungsgerät und. Also alle Details, welche Antibiotika es laufen, welche Zugänge hat sie, welche nicht. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo wir den Antrag gestellt hatten, hat sie halt noch Katecholamine gebraucht. Das sind Medikamente, mit denen man den Blutdruck stabilisieren kann. Der kommt auf die Intensivstation und sieht, dass sie jetzt, weil sie sich verbessert hat, keine Katecholamine mehr braucht und fragt dann erstmal so anklagend, warum brauchen die keine Katecholamine mehr? Ja, sei doch froh, mein Mann, sei doch froh, dass sie nicht so instabil ist, dass du ihr jetzt auch noch Medikamente geben musst, damit sie stabil von A nach B transportiert werden kann. Und das ist das Erste, und das ist so einfach, ja, das ist so symptomatisch und ehrlich, wer in Deutschland zuhört, denk einfach mal umgekehrt, wie das bei uns im Land läuft. Das Erste, was dieser Mann macht, dieser Arztkollege, ja, das Erste, was er macht, er trennt diese Patientin, die von diesem Beatmungsgerät abhängig ist, vom Beatmungsgerät, macht einen Ambu-Beutel drauf, also ist so ein Beutel, wo man halt von Hand die Patientin beatmen kann und fängt an, die Patientin zu beatmen. Da liegt die noch auf der Intensivstation in ihrem Bett und ich habe ja gesagt, insgesamt hat dieser ganze Transfer eine Stunde gebraucht. Also der hat ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde damit verbracht, einfach nur dazustehen und diesen Beutel zu drücken. Mal strategisch gedacht, aus meiner Sicht, damit halt er auch irgendwas macht. Ich meine, das Erste, was du machst, ist alles andere organisieren und das Letzte, was du machst, wenn du jemanden transferierst, von einem Bett ins andere, das Letzte, was du machst, ist das Beatmungsgerät trennen und dann ist das Erste, was du im Auto direkt wieder machst, ist, diese Person ans Beatmungsgerät anzuschließen. Also damit die Zeit so kurz wie möglich ist, weil du brauchst ja auch deine mobile Sauerstoffflasche, du bindest eine Person, die die ganze Zeit einen bebeutelt. Das läuft hier komplett anders. Also wirklich komplett anders.
Aber ich glaube auch halt einfach planlos manchmal, oder?
Es also war völlig planlos.
In Deutschland gibt es ja dafür wahrscheinlich für alles
die erste Aktion erstmal, die Frau vom Beatmungsgerät trennen. Und dann steht er da und ab da sind ihm ja die Hände auch gebunden.
Ja, ja.
Ja, das heißt, er steht jetzt da und er kann jetzt auch nicht mehr helfen, weil er muss ja jetzt die ganze Zeit diesen Beatmungsbeutel drücken. Ja, völlig, völlig unnötig. Und dann solche Sachen, ich meine, wer von euch schon mal in eine Ambulanz mitgefahren ist, diese Ambulanz war so ein bisschen was Zusammengezimmertes und da waren so, man kennt doch das als vom Aldi, gibt es doch all solche Plastik-Werkzeugkisten, ne? Mit so einem gelben Griff, schwarz, wo man so mit so Clip zumacht und dann kann man da seine Heimhandwerker-Werkzeuge da reinlegen. In solchen Boxen haben die Medikamente oder die, was sie auch immer hatten, ja, dabei hatten Und die standen aber halt auch lose im Regal. Das heißt, wenn der mal irgendwie in Schieflage gerät oder wenn der mal scharf bremst oder wenn der mal umfällt oder einen Unfall hat oder sonst irgendwas oder über so einen Hubbel drüber fährt, dann haut dieses ganze Ding runter und das fliegt auf die Patientin drauf. Hm. Das ist nicht gesichert, das ist nicht fixiert, das liegt einfach lose im Regal, ja. Also, ich hätte mich früher darüber wahnsinnig aufgeregt und heute, da habe ich mir gedacht, naja, die werden das schon irgendwie schaffen.
Und die ist ja schon, auch so.
Es ist ja so, ja, die werden es schon irgendwie schaffen, diese Patientin jetzt von einer Intensivstation zur anderen zu transportieren. Das Einzige, was mir leid getan hat, ist, dass die Familie für diesen schlechten Service ein Schweinegeld bezahlt hat und auch noch einen Kredit aufnehmen musste. Ja. Ja. Also das ist dann so dermaßen unverhältnismäßig. Ja. Ja. Natürlich haben wir dann alle auch Visitenkarten bekommen. Von so für den Fall, dass wir nochmal eine Verlegung bräuchten, eine Intensivtransport. Also die wissen auch ehrlich gesagt gar nicht, wie schlecht das ist, glaube ich, was sie da machen. Ich glaube, das ist wirklich das Beste, was sie machen können. Und deswegen, jo, auch mit aller Demut und Zurückhaltung. Aber es, dann ging es weiter, ja. Dann haben die da so ein chinesisches Beatmungsgerät drin. Habe ich ja erstmal nichts dagegen. Ist eigentlich Standard hier in Peru. Ganz viel chinesisches Material, ganz viel Billigzeug. Also dann gehen die Knöpfe als nicht oder sonst irgendwas. Und es ist auch wirklich mindere Qualität, aber besser als gar nichts. Will gar nichts sagen, ja. Nur, dass das Beatmungsgerät die ganze Zeit den Error meldet, es gäbe keinen Sauerstoff, das ist dann halt schon, das ist dann halt schon kritisch, weil diese Patientin mit Sauerstoff beatmet werden musste, weil ihre Lunge durch den Lungenschaden so schlecht war, dass also nicht nur der Druck gefehlt hat, dass man sie sozusagen mechanisch beatmen musste, sondern ihr hat auch Sauerstoff gefehlt. Also sie hat sie war permanent abhängig davon, eine gewisse zusätzliche Sauerstoffkonzentration zu bekommen. In der Luft ist ja die Sättigung bei 21% O2. Wir haben sie initial mit 100% beatmen müssen, damit sie überhaupt irgendeine Sättigung hatte. Und konnten das dann reduzieren auf 30, aber immerhin, sie war abhängig von Sauerstoff. Sie hat eine gewisse Menge an Sauerstoff gebraucht. Und dann, Lena, worst case, ja. Rettungsdienst in Deutschland, das ist vielleicht so das Erste, was du lernst. Sauerstoffflaschen sind gefährlich, ja. Also pass auf deine Sauerstoffflaschen auf, die sind meistens fixiert. Und die sind immer eigentlich fixiert oder sie sind so verpackt, ja, dass nichts passieren kann. Die Kerle da kommen auf unsere Intensivstation und tragen eine lose Sauerstoffflasche mit, ja, nee, pass auf, so eine dünne, hohe Sauerstoffflasche, die nicht unten, also keinen Durchmesser hatte, größer als eine Tasse, aber ungefähr 80 Zentimeter hoch war. Ja. Das weiß jeder, das kann ganz leicht umfallen, das Ding. Das Erste, was mein Auge fällt, hat direkt da drauf, denkt mir nur, Freunde, also in Deutschland verboten. Du darfst sowas unfixiert nicht, wenn die umfällt, da ist Mozzerdruck drauf. Ja, ja. Die fällt um, das haut oben das Ventil, kriegt einen Schaden und das Ding rast. Fliegt dir um die Ohren. Ja, ja, so. Es kam, wie es kommen musste. Die Flasche ist umgefallen.
Oh nein.
Und ich habe schon so, weißt du, meine deutsche Art, einen Schritt zurück, denk, jetzt knallt es gleich. Hanni, diesmal haben wir Glück gehabt. Ist auf die andere Seite gefallen. Ja. Ja, so. Aber das tut einem im Herz weh, einfach. Das tut einem im Herz weh. So, als wäre das nicht schon Krönung genug. Sitze ich gestern bei mir Freitagmittag, im Behandlungszimmer. Ich höre, die Ambulanz kommt. Hatte niemand angerufen. Es war nichts angekündigt, aber hört ihr die Sirene, also ich gucke raus, tatsächlich mit Blaulicht steht dann so ein alter Kastenwagen. Also auf gut Deutsch ein Pickup, wo hinten auf diesem Pickup eine Box drauf gebaut ist, damit sich da einer reinquetschen kann und ein Patient auf eine Liege reingelegt werden kann. Also rechts sozusagen eine kleine Bank, wo der Arzt sitzen kann und einmal längs mit dem Kopf voraus da reinkloben, der Patient. Ja. Die fährt da vor, ich renne jetzt in die Notaufnahme, wir sind schon da, alles bereit, weil andere aus dem Team haben es auch gehört, dass die Ambulanz kommt und sind auch schon mal hintergespurtet und haben Reanimationswagen geholt und was weiß ich. Ja gut, dann steigt da einer aus, schon wieder die Tür aufmachen, Lena, kommt mir ein Schwall von Fahne entgegen.
Ui.
Also diese Tür aufgemacht von diesem Wagen. Der erste kommt aus dem Auto raus und ehrlich stockbesoffen. Also das hast schon 5 Meter gegen den Wind gerochen, ja?
Ja.
Der taumelt in die Notaufnahme rein, dieser Mann.
Ja.
Und der andere, sein Companiero, der liegt auf der Pritsche und heult nur. Also der gelaufen ist, war 44 und der andere war vielleicht so 50. Ja? Was war passiert? Sie haben hier bei uns im Nachbarort die Sekias gereinigt. Also Sekias sind diese Bewässerungskanäle.
Ja.
Das machen sie jetzt hier gerade wieder überall. Die Bewässerungskanäle in der Trockenzeit sind die notwendig und die gehen übrigens auf eine uralte Tradition der Inkas zurück. Im ganzen Land gibt es diese Sekias. Das sind betonierte, zum Teil auch nur ausgehobene Kanäle durchs ganze Land, wo das Wasser aus den Lagunen der Berge durchgeleitet wird, um die Felder in der Trockenzeit zu bewässern. Und die müssen halt ab und zu geputzt werden. Und da haben die da eben geputzt und die Aufgabe war, Bäume zu fällen, die da links und rechts wachsen, um damit die Sekias da nicht zerstört werden, irgendwie Wurzeln oder Dreck, was weiß ich. Naja, einer hat den halt gefällt, den Baum, und zwei haben ihn halt auf den Kopf gekriegt.
Oh nein.
So. Und einer davon, der ihn auf den Kopf gekriegt hat, das war der, der mit dieser Fahne in unsere Ambulanz reingelaufen ist.
Ja? Also nicht der, der auf der Liege lag.
Ja, und der andere, der hat es stärker abgekriegt. Okay. Ja? Also der war auch nicht mehr klar ansprechbar, der war sehr stark reduziert, sagen wir es so. Also der übergebende Arzt, der ihn gebracht hat, sagt, er hätte ein GCS von 11 gehabt. Das habe ich ein bisschen bezweifelt. Also GCS ist 15 ist normal und unter 8 muss man dann die Patienten intubieren. Also das ist so ein Glasgow-Coma-Scale, wo man sehen kann, wie stark ist der verletzt, wie schwer ist dieses Trauma. Da tut man gucken, wie reagiert er, kann der noch alles bewegen, spricht der noch was und öffnet die Augen und so. Aber auf jeden Fall reduzierter GCS, kurzen Bodycheck gemacht, ein Echo Fast, also mal geguckt, hat er eine akute Blutung im Bauch? Nein, also gleich ins CT. Innerhalb von einer halben Stunde von unserer Tür hatte der seine Diagnose, seine CD war bereit zum Verlegen. Der hatte eine intrakranielle Blutung, also eine Blutung im Kopf, eine Kopfplatzwunde, die habe ich ihm noch zwischen Tür und Angel schnell genäht. Ja. Der blutete aktiv, der hat von uns alles bekommen, um die Blutung zu stillen, also von Transamin, Vitamin K, der hat eine leichte Sedierung bekommen, der hat ein Antibiotikum bekommen, war fertig für den Transport in 30 Minuten, der hätte sofort, also ich sage mal, reden wir jetzt mal, wie es in Deutschland wäre, der wäre in eine Vakuummatratze gelegt worden, der wäre in einen Hubschrauber gekommen und wäre spätestens 20 Minuten später in einem neurochirurgischen Zentrum gewesen. Das ist europäischer oder deutscher Standard-Rettungsdienst. So. Ich habe ja gesagt, er ist in so einem Kastenwagen gebracht worden, ja? Der Arzt ist glücklicherweise da geblieben, aber der Kastenwagen war plötzlich weg, als wir wieder aus dem CT kamen. Und dann war die Frage, also wir können ihn hier nicht behalten, wir haben keinen Neurochirurgen, der muss zu einem Neurochirurgen, und zwar so schnell wie es geht, nach Cusco. Da sind alleine Fahrzeit 3 Stunden. Guckt, dass ihr den so schnell wie möglich verlegt. Ja, die Ambulanz, die also die nennen das Ding, diesen Kasten, nennen die Ambulanz. Ja? Diese Ambulanz, die ist jetzt andersweitig belegt. Ja, also sie würden ein anderes Auto von der Post da unten schicken, damit wir den also in die Post da verlegen können, weil die müssen ja von der Post da aus verlegt werden. Die können ja nicht von Diospi, weil Diospi ist eine Privatklinik formal, von hier aus können sie ja nicht verlegen, sondern die müssen von der Post da ins staatliche Krankenhaus verlegen. Also einmal quer durch den Ort fahren, jo, kein Problem. Dann kommt da, das darf man gar nicht laut sagen, aber kommt da einer mit einem Pickup an. Der Pförtner im Prinzip von der Posta. Dieser Pickup hat ein rotes Licht auf dem Dach und das war's. Und ich sag, Freunde, was sollen wir jetzt mit diesem Auto? Ja, wir müssen den mit dem runter verlegen. Unsere Ambulanz, die ist gerade auf dem Weg mit einer Schwangeren nach Avancay. Also diese Box, die ihn daher gebracht hat. Ja. Und die haben auch eine Typo 3 Ambulanz eigentlich. Ich habe die aber noch nie im Einsatz gesehen. Und da sagte dann der Pförtner, ja, die Ambulanz von uns, die eigentliche Ambulanz, die ist gerade, justo, jetzt gerade, Mantenimiento. Also muss jetzt gerade repariert werden.
Ja, ja, glaubt doch ganz kein Mensch.
Also ich glaube, die ist die letzten 12 Monate nicht einmal im Einsatz. Vielleicht war sie im Einsatz, aber die war so gut wie nicht im Einsatz. Katastrophe, ja?
Ja.
Du, also mal im Ernst, die wollten jetzt, das kann man sich gar nicht vorstellen, die wollten, dass wir diesen Patienten, der eine aktive Blutung im Kopf hat, ja, dass wir diesen Quechua jetzt hinten auf die Pritsche draufschmeißen und der mit diesem Pickup, also da lag auch keine, da war keine Trage oder sonst irgendwas, da war auch kein Spineboard, sondern einfach nur auf die pure Ladefläche den draufschmeißen und er fährt ihn jetzt da runter. Das kann man sich nicht vorstellen.
Kannst dir nicht ausdenken.
Lena, das kannst du dir nicht ausdenken. Das tut mir also wirklich. Ich habe dann kurzerhand beschlossen, wir haben ja eine Ambulanz. Mit der machen wir keine Rettung. Und ich, weil ich jetzt der Einzige bin für die Intensivstation im Moment, das habe ich ja gesagt, kann ich hier den Ort nicht verlassen. Habe ich gesagt, aber im Ort kann ich ihn verlegen. Also pack den jetzt in unsere Ambulanz, ich fahre ihn runter. Jo, das haben wir dann auch gemacht. Das ging dann endlich auch zügig, aber bis zu diesem Zeitpunkt, ich habe ja gesagt, in einer halben Stunde hatten wir die Diagnose, hätte verlegt werden können, ja? Ja. Bis zu dem Zeitpunkt war ungefähr eine Dreiviertelstunde vergangen, weil der musste ja erstmal aus der Posta kommen und dann musste er geregelt. Und dann, weißt du, ach, bitte, fahrt ihr den mit eurer Ambulanz aus Gründen der Humanität und so, weißt du, dann fangen sie an, hier, es, fangen sie auch dann an zu schwafeln und was weiß ich und oh mein Gott. Ey, das war so wieder Kulturschock. Eine Krankenschwester von uns, Peruanerin, als sie sah, mit welchem Auto der kam, um sie zu holen, lief die bei uns in die Ambulanz rein und sagte so, ich will heim. Bitte, hoffentlich habe ich hier nie einen ernsthaften Unfall.
Ja. Sagte das kannst du auch nur hoffen.
Du kannst es nur hoffen, dass du nie im Leben in Peru, irgendwo in der Provinz, einen ernsthaften Unfall oder ein ernsthaftes Problem hast, wie einen Herzinfarkt, eine Hirnblutung oder sonst was. Oder ein,
was zeitkritisch ist halt.
Was zeitkritisch ist. Ja. Abartig. Ich habe den dann da runtergebracht, den armen Catcher da. Ich meine, dieser Kerl total. Lena, dann müssen wieder 5 Leute helfen, den umzulagern, ja? Mhm. Der Kerl wiegt 45 Kilo oder 50. Das ist ein abgemerkelter Mann aus den Bergen, ja? Ich habe den so wie Glens Kind auf den Arm genommen, weil es musste noch ein Bettlage drunter unter die Liege. Mhm. Und das ist auch wieder. Peru ist standardisiert, Protocolo, nada más, ja? Also, da kommt einer mit einer Hirnblutung, aber an der Pforte, direkt neben der Tür, da sitzt einer und der. Die Frage war, schieben wir ihn gleich durch, sozusagen, gehen wir gleich ans Überwachungsbett oder legen wir ihn gleich in den Bett, bis eure Ambulanz wieder da ist, um den dann in die Neurochirurgie zu verlegen, ja?
Also der wurde gar nicht direkt weiter verlegt?
Nein, ich habe den nur in der Post abgegeben, um damit aber der
es
wartet.
Aber dauert ja auch 4-5 Stunden locker, bis die wieder aus Abancay dann da
sind. Sie hatten wohl eine andere Ambulanz inzwischen aus Abancay angefordert, die jetzt auf dem Weg war hierher, also ungefähr 90 Minuten, um dann von hier aus 3 Stunden nach Cusco zu fahren.
Meinst du, hat es überlebt?
Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Also, wenn er es überlebt hat, man wundert sich ja immer, was sie hier alles überlegen.
Ja, das stimmt auch.
Wenn er es überlebt hat, dann hat er Glück gehabt. Aber wenn das weiter geblutet hat, wird er da unten in der Prosta wahrscheinlich gestorben sein. Naja, aber nochmal zum Protokoll. Die Frage war, können wir ihn von unserer Liege, dem Auto, vielleicht gleich ins Nein. Protokoll ist Protokoll. Jeder, der hier reinkommt, der geht erstmal über die, in Anführungszeichen, Notaufnahme. Das heißt, ein Zimmer, wo so eine harte Pritsche liegt. Also nochmal, wir reden über einen Patienten, der eine aktive Hirnblutung hat, ja, der schnellstmöglich in eine Neurochirurgie muss. Naja, dann haben wir ihn da auf diese Pritsche gelegt, weil zuerst ist ja da die Triage. Zuerst muss der da untersucht werden. Und dann können wir den ins Bett legen, damit er dann warten kann, bis die Ambulanz kommt.
Jo. Da bin ich froh, dass bei uns nur ums Essen ging die Woche.
Ey, ich meine, natürlich, wir machen High-End-Medizin hier. Und die Leute wissen, viele wissen, was sie da haben, davon haben, ja. Das ist total süß. Wir haben einen gerade, einen Pflegepraktikant bei uns, der Francisco. Der Francisco ist pensionierter Lehrer. Also der muss so um die 60 sein. Hier aus dem Ort. Hat viele Generationen unterrichtet hier. Und dessen Söhne, zwei ist wohl, die sind wohl Ärzte in Lima. Und er will jetzt Krankenpfleger werden, damit er jetzt aufs Alter bei denen praktisch denen helfen kann. Und deswegen macht er jetzt gerade nochmal eine neue Ausbildung als pensionierter Lehrer, um seinen Söhnen da zu helfen. Und total süß, er sagte, da wo jetzt euer, also die Hospiz steht, das Krankenhaus steht, da haben wir als Kinder auf den Äckern rumgespielt. Hier war ich mit meinen Schülern. Niemand hätte gedacht, dass hier jemals ein Krankenhaus steht, ja. Und jetzt steht hier so ein modernes Hospital, ja. Und der hat, also, meint, der spricht nur in den besten Tönen davon. Und die lokale Bevölkerung weiß, was sie von diesem Krankenhaus hat. Überhaupt die meisten Peruaner, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ja Patienten aus dem ganzen Land. Aber es ist einfach tragisch.
Mm.
Es ist tragisch. Und dann muss ich aber sagen, Lena, so weit weg ist es nicht von dem, was wir in den 60er Jahren in Deutschland hatten.
Nee. Ich meine, ja, wir hatten es ja die Woche viel drüber, weil ja irgendwie ein Jahrestag war jetzt zur Gründung von der Björn Steiger Stiftung. Und es war 60er in Deutschland, wie der Kerl gestorben ist, weil die Ambulanz eine Stunde gebraucht hat oder fast eine Stunde, bis überhaupt am Unfallort war.
Ich weiß nicht, ob jeder weiß, wer Björn Steiger ist und was die Björn Steiger Stiftung macht. Vielleicht kannst du es noch kurz erklären.
Wahrscheinlich kannst du es besser erklären. Also der Björn Steiger war ein kleiner Junge mit 8 Jahren, der im Anfang Mai auf dem Weg in den 60ern, über 1900 irgendwas 60, auf dem Weg vom Schwimmbad nach Hause von einem Auto erfasst wurde. Und gestorben ist, weil eben nicht rechtzeitig eine Ambulanz da war. Also es hat eine knappe Stunde gedauert, also 58 Minuten oder so, bis überhaupt mal ein Krankenwagen da war, weil es eben zu diesem Zeitpunkt in Deutschland noch keine einheitlichen Rufnummern gab für Polizei und Feuerwehr. Es gab weder die 110 noch die 112, woraufhin seine Eltern, die sehr wohlhabend waren, sich bemüßigt gefühlt haben, eben eine Stiftung zu gründen im Namen ihres Sohnes, um das zu ändern in Deutschland. Und die haben wirklich dafür gekämpft und haben, ich glaube, 13 Jahre, also 1973 ist es dann erst durch gewesen sozusagen durch den Bundestag und so weiter, dass man deutschlandweit einheitliche Notrufnummern eingeführt hat. Also es hat sich dann auch nicht schnell geändert. Das heißt, dieses System, das wir heute so als selbstverständlich nehmen in Deutschland, dass man halt wo anruft und innerhalb von 15 Minuten spätestens jemand da ist, der dir hilft, das ist auch noch gar nicht so alt, ja.
Ja,
Und wir leben damit und denken, ja, das ist ja der Standard, ja. Aber das war lange Jahre auch kein Standard in Deutschland, ja.
Also viele kennen bestimmt die Björn Steiger Stiftung, auch wenn man sie vielleicht vom Namen nicht kennt, aber die haben im Prinzip sowas wie, wie soll man das Logo beschreiben? Das ist wie wenn du zwei rote Kreuze übereinander legst, aber so ein bisschen, sagen wir, um 30 Grad verschiebst. Das heißt, das Logo sieht so ähnlich aus wie ein Kreuz, aber halt nicht mit 4 Ecken, sondern insgesamt mit 8 Flanken sozusagen. Und man sieht von der Björn Steiger Stiftung überall Defibrillatoren, wenn du irgendwo in einem öffentlichen Raum unterwegs bist, in Sparkassen oder in Rathäusern, da hängen Defis, die oft dieses Logo drauf haben, könnt ihr mal gucken. Oder auch die Björn Steiger Stiftung und die deutsche Luftrettung. Also ganz, 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 ganz viel haben wir der Björn Steiger Stiftung zu verdanken. Letzten Endes traurigerweise durch den Verlust ihres Sohnes. Aber ja, wie gesagt, es ist in Deutschland, also viele unserer Zuhörer, die kennen noch Zustände, wo das noch nicht so war. Ja? Oder die Notrufsäulen, die kennt ihr bestimmt alle auch noch, die SOS-Telefone. Ne? Da waren ganz viele, ich weiß nicht, ob es alle waren, aber viele waren von der Björn Steiger Stiftung, zwar noch zu der Zeit, wo es keine Handys gab, Helikopter, Krankenwagen, alles Mögliche. Die Björn Steiger Stiftung ist also da, was deutscher Rettungsdienst angeht, also haben die sich wirklich verdient gemacht.
Hm.
Wirklich verdient gemacht.
Ja, oder auch Ja, solche Standards, wie dass man Nackenstützen hat im Auto oder sowas, ja. Das interessiert ja hier im Prinzip auch. Und natürlich gibt es den Standard schon hier im Auto. Aber ja, dass das in Deutschland auch Jahre gab, wo das nicht Standard war, ja. Wo man dann irgendwann kapiert hat, vielleicht brechen sich weniger Menschen das Genick bei einem Auffahrunfall, wenn man da halt noch eine Kopfstütze hat, ja.
Ich finde es so amüsant, weil man schmunzelt ja manchmal so, was der Standard für die neue Generation ist, ja. Die Generation unserer Eltern, da gab es ja wirklich einen Aufschrei so habe ich das gelesen, gab es ja so einen Aufschrei, als die Gurtpflicht kam. Ja,
lass mich doch nicht vorschreiben, dass ich mich anschnallen muss im Auto.
Und die Leute werden kein Auto mehr fahren. Und so. Unsere Generation, ich bin ja nur mit dieser Regel groß geworden. Es gab überhaupt gar keine Diskussion, es war völlig klar. Autofahren heißt anschnallen, was anderes gibt es gar nicht.
Aber ich erinnere mich zum Beispiel, als wir klein waren, so mit Kindersitzen, ja, wir hatten schon, aber was es heute an Kindersitzen gibt und an, dann Reboarder, dass das Kind so lange wie möglich rückwärts fährt, weil das sicherer ist und sowas. Das war ja selbst, als wir unser erstes Kind gekriegt haben, war das überhaupt noch gar kein Thema, ja.
Ja.
Also da tut sich auch echt viel, ne?
Gut, man muss dann immer aufpassen, ab wann es auch verrückt wird. Also man kann diese.
Man wundert sich, als dass wir alle noch leben, gell?
Ja. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass meine kleinen Geschwister im Bastkorb in den Fußraum gestellt wurden.
Erinnere ich mich auch noch dran.
So, also haben es auch irgendwie überlebt. Naja. Was ich nur sagen will, ist mit dem Vergleich, mein 60er Jahre ist jetzt halt 60 Jahre in Deutschland her. Wo könnte dieses Land in 60 Jahren stehen hier? Wie könnte der Rettungsdienst vielleicht auch in 20 Jahren aussehen hier im Land? Da ist so viel Potenzial, ja. Da gibt es so viel Möglichkeit und irgendwie wünscht man sich das und ich hoffe, dass wir das noch erleben. Dass es flächendeckend Hubschrauber hier gibt. Dass es nicht nur Hubschrauber gibt, sondern dann auch Kliniken, die Helikopter-Landeplätze haben. Ja. Dass es nicht nur Landeplätze gibt, sondern dass es Krankenhäuser gibt, die Schockräume haben mit CTs. Ja? Also da hängt ja auch so eine
ein
ganze
System gibt, wie ein Kranker ankommt und versorgt wird.
Ja.
Und,
oder dass es eine Chest-Pain-Unit gibt. Dass es eine Stroke-Unit gibt. Also wenn man eben gerade von diesen zeitkritischen Notfällen spricht. Alles Standard in Deutschland und hier irgendwie undenkbar. Ja,
aber da hängt ja so viel dran. Ich meine, du hast ja hier auch keine Reha. Das heißt, selbst Dinge, also manchmal denke ich mir auch, boah, wenn du jetzt sowas überlebst oder überleben würdest, weil dir jemand halt rechtzeitig helfen würde, es aber gar keine Nachsorge gibt, dann werden die halt daheim irgendwo abgelegt und dann sterben dann an der Folge
Ahnung. Nein. Also mir fallen jetzt ad hoc zwei Beispiele ein, Lena. Zwei Beispiele von Menschen, die nur durch die Hilfe ihrer Angehörigen eine Heimrehabilitation im Prinzip erlebt haben von Nicht-Fachpersonal, wo die Angehörigen einfach sich um diesen Kranken dann gekümmert haben und der wieder auf die Beine gekommen ist. Den einen total beeindruckend, den habe ich hier vor zwei Wochen kennengelernt. Das war ein Mann, der in der Mine einen Unfall hatte und seither querschnittsgelähmt war, der wieder laufen kann. Der war vorher Marathonläufer. Er behauptete, er hätte den Marathon in 2 Stunden irgendwas gemacht. Also das ist, wenn das stimmt, ist das Wahnsinn. Der hätte da auch große Medaillen gewonnen und so und hätte dann in der Mine irgendwie durch eine Explosion querschnittsgelähmt, wie auch immer. Aber was schon beeindruckend ist, und dass der dann wieder auf die Beine kommt. Und der andere Fall ist der Dani, von dem ich ja schon mal erzählt habe, wo auch als Querschnittsgelähmter von einem 30-Tonner praktisch im Becken gequetscht, die Beine nichts mehr gespürt, motorisch nichts mehr da, auch nur durch die Hilfe seiner Freundin oder seiner Frau da wieder auf die Beine gekommen ist und heute im Prinzip bis auf dieses urologische Problem so ein normales Leben führt. Ja. Also das gibt es schon, aber dann brauchst du wirklich ein soziales Umfeld, das sich da voll dahinter klemmt.
Eben.
Und da sind die Peruaner aber auch, und das will ich sagen, da lassen sie dann auch nicht locker. Ja? Dann haben sie zwar keine Ahnung, dann gibt es zwar diese Reha-Klinik nicht, aber dann wird trotzdem, da hat jemand eine Nummer von einem Physiotherapeut oder von einem Arzt da und dann wird der konsultiert und dann wird über WhatsApp da noch was hingeschickt und dann schickt der, weil er halt doch mal ein gutes Herz hat, dem eine Anleitung, kannst das und das machen und darauf muss ich achten. Und so sammeln sie sich dann jeden Brocken zusammen und am Ende kriegen sie es doch hin. Ja, also das, was wir, sagen wir mal, in so eine Reha-Klinik dann abschieben würden, wo die Angehörigen sich dann größtenteils raushalten können, müssen, wie auch immer, das läuft dann hier ganz anders, ja. Naja, Lena, genug Medizin. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe noch zwei große Punkte. Die fallen so ein bisschen auf deine Kappe. Zwei witzige Geschichten eigentlich. Erzähl uns mal ein bisschen was über Haustiere, bitte.
Oh ja, also im Kindergarten gab es jetzt wieder das große, die machen immer ja viele, viele Themen so und arbeiten die ab. Das letzte Thema war jetzt Haustiere. Mit dem Ergebnis, dass praktisch die Kinder mussten über ihr Haustier, so sie denn eins besitzen, einen Vortrag halten und durften dieses Haustier auch mitbringen in den Kindergarten zum Zeigen, was schon mal sehr witzig ist und was wirklich auch spannend war. Also der Jonas war hochbegeistert, weil dann einer hatte seine Schildkröten dabei, das hat er mir gleich erklärt, denen gefällt es nicht, wenn sie angefasst werden.
Ja, ja, haben wir auch gleich
und,
erzählt.
Ja, also alle möglichen Tiere, wer kein Tier hatte, sollte halt ein Plakat gestalten mit einem Tier seiner Wahl und halt ein bisschen erzählen, wie alt werden die, was essen die und so weiter. Und die Kinder müssen ja hier auch schon im Kindergarten Vorträge halten, also das mussten sie tatsächlich dann auch vortragen. Naja, unser Sohnemann hat seinen Has mitgenommen, hat er erzählt, was isst der Hase gerne und so weiter. Dann mussten sie jetzt in der Folgewoche noch sich einen Reim ausdenken und den vortragen mit dem.
Und die Kindergärtnerin hat das ja gefilmt, ne? Und ich fand es so witzig, hier diesen Has da aus diesem Karton rausholt, du hast ihn ja da in den Karton gepackt und ihn so auf seinen Schoß setzt und dann die Klassenkamerade da im Oh, ist der groß.
Ja, also Hasen als Haustier. Ich meine, hier halten viele sich Hase, aber halt nicht als Kuscheltier, sondern halt zum Essen dann halt. Ne? Also dass er das als Haustier hat, das war, glaube ich, schon auch was Besonderes. Naja, es hat aber halt zu der ein oder anderen kuriosen Szene geführt. Zum Beispiel, wir haben ja auch Kinder hier aus Comunidades. Das heißt, aus umliegenden Bergdörfern sozusagen, wo die wirklich auch eine lange Anfahrt morgens haben. Also sie müssen zum Teil um 5 oder 5:30 losfahren, damit sie pünktlich um 7:30 in der Schule sind. Es gibt einen Schulbus dann, der die einsammelt. Naja, und ein Kind kam eben aus so einer Comunidad, aus Carmen. Und da die Mutter ja praktisch nicht, so wie bei den anderen Fällen, zu einer bestimmten Uhrzeit dann am Kindergarten sein konnte, um das Tier abzuliefern und dann eine Viertelstunde später wieder in Empfang zu nehmen, hat sie halt kurzerhand das Kind mitsamt dem Hund ins Taxi gesetzt und der Hund hat dann halt einen Schultag verbracht in der Schule, woraufhin wohl die Kindergärtnerin sich beim Schulleiter gemeldet hat, meinst du, wir können den Hund irgendwo bei der Vigilantia anbinden, bis das Kind aus hat dann, dass der jetzt ja den ganzen Vormittag im Kindergartenraum ist? Naja, ein anderes Kind hat ganz stolz mit großem strahlendem Gesicht der Kindergärtnerin verkündet, ich habe heute mein Meerschweinchen dabei. Woraufhin die Kindergärtnerin meinte, ja, wo ist das Meerschweinchen denn? Das habe ich hier in meiner Tupper. Es war auch tatsächlich in der Tupper. Die Tupper war zu. Das Tier hat Gott sei Dank noch gelebt.
Also in die Vesperbox eingepackt.
In die Vesperbox eingepackt, das Meerschweinchen.
Und ja. Mit den Kindergärten. Also es ist unfassbar.
Ja, aber hey. Ja. Naja, das war wirklich... ja, wirklich witzig. Also da hat er seinen Spaß, glaube ich, gehabt auch. Wurden, wie gesagt, viele Tiere vorgestellt. Die einen hatten einen ganzen Karton voller Küken dabei, mitsamt der Henne. Das ist natürlich schon witzig. Das kann man sich im deutschen Kindergarten auch irgendwie schwer vorstellen. Ja. Auch, dass man den Anspruch hat, dass dann irgendein Elternteil kommt, das Tier abliefert pünktlich an der Tür und auch wieder abholt, eine Viertelstunde, 20 Minuten später. Naja, wie gesagt, unser Jonas hat seinen Has dabei gehabt. Ja, das war eine lustige Aktion. Jetzt diese Woche Tiere, die Reime. Und das haben wir auch alles. Es kam noch drauf eben diese Woche mit dem ganzen anderen Kram, den ich so zu erledigen hatte.
Und die zweite Überraschung diese Woche, die hat dann unsere Tochter gesorgt.
Ja.
Die freudestrahlend nach Hause kommt.
Also man muss wissen, hier gibt es ja immer die großen Promotionsfeiern, die Abschlussfeiern. Und dafür wird ja immer, muss ja irgendwie immer Geld generiert werden. Und die Sekundaria, also die
Oberstufe,
die Schüler der Oberstufe, die machen dann natürlich schon selber Aktionen. Bei uns in der Schule war das oft so Kuchenverkauf in der Pause oder so. Ne? Jeder hat einen Kuchen gespendet und dann wurde das Geld zusammengesammelt. Hier gab es jetzt schon zum zweiten Mal, wir haben ja vor Ort so ein Ding, das nennt sich Theatrin. Das ist so eine Art Konferenzsaal, der aber aufgebaut ist eigentlich wie ein Kinosaal. Also die sind so...
Wie ein Hörsaal
also, im Prinzip, genau. Also die Sitzreihen gehen so nach oben. Vorne gibt es eben eine Bühne oder eben auch eine große Leinwand. Und den kann man mieten, können Institutionen, man kann auch privat mieten, aber wenn du als Institution mietest, kriegst du natürlich einen Sonderpreis. Und dann bieten die da Kino an. Und das war jetzt schon zum zweiten Mal der Fall. Naja, und jetzt am Freitag eben wieder war Kino. Und Naja, unsere Tochter Mila hatte eigentlich jetzt am Freitag ein Kompartier in der Schule wegen dem Dia del Estudiante. Hier gibt es ja immer was zu feiern.
Also da sind jetzt viele Fremdwörter dabei. Das heißt ein gemeinsames Essen, weil es wieder einen Tag zum Feiern gab, genau, wie so oft in Peru, nämlich den Tag des Schülers
im Prinzip, ja. So, da war angekündigt, wir machen Freitagnachmittag, sollen alle Kinder kommen, irgendwie um 2 bis 3 bis 4:30, keine Ahnung. Dann gibt es halt Spiele und es wird was zu essen organisiert und naja, gut. Ich sag, Mila, willst du da überhaupt hin? Ja, ja, klar, sie geht da hin. So, gut, kriegen wir irgendwie hin. Naja, mit dem Ergebnis, dass sie Donnerstag von der Schule nach Haus kommt, freudestrahlend über beide Backen und mir einen Zettel unter die Nase hebt und sagt, guck mal, habe ich mir selber gekauft von meinem eigenen Geld. Ja, dann hatte sie sich, weil halt die Schüler, die großen Schüler in der Pause rumgelaufen sind, um schon mal Kinotickets zu verkaufen, sich selber einfach ein Kinoticket für den Freitagnachmittag gekauft. Mit dem Ergebnis, dass ich gemeint habe, Mila, dann kannst du ja aber nicht auf dein Kompartier gehen, also zu deiner Feier von der Klasse. Macht nichts, ich gehe lieber ins Kino. Ja, sodass wir dann gestern halt einfach nachmittags alle, statt Mila auf dem Kompartier, waren wir alle im Kino und haben meinen Film auf Spanisch angeguckt. Und eigentlich, das hat mich auch so wieder so ein bisschen versöhnt dann schon gestern Nachmittag. Es ist einfach lustig, mit Peruanern im Kino zu sein. In Deutschland, du darfst ja keinen Mucks machen, sonst kriegst du schon einen bösen Blick. Du darfst ja auch nicht kuscheln mit irgendwie deinem Essen oder so. In Peru ganz anders. Das ist ein gemeinsames Filmerlebnis. Also das hat sowas von Public Viewing. Es wird auch jede Szene irgendwie bewertet und mitgegangen. Und wenn sich geküsst wird, dann das ganze Publikum, die ganzen Kinder. Es ist zum Brüllen, wirklich. Und es war gestern wieder so. Es ist ein ganz anderes Filmerlebnis. Da sind alle so richtig dabei. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach noch was Besondereres ist als jetzt in Deutschland, keine Ahnung. Ich meine, das nächste Kino von hier ist in Cusco, 3 Stunden weg. Und das kann sich eigentlich auch keiner, der hier normal verdient, eigentlich leisten. Oder die wenigsten.
Also was habt ihr geguckt?
Elementos, so ein Disney-Film über die verschiedenen Elemente, Wasser, Feuer, Erde, Luft. Genau, die so in so einer Stadt zusammenleben. Sehr flache Story, aber ich finde es immer gut, weil dann habe ich auch eine Chance, das zu verstehen. Weil Spanisch Filme angucken, das ist schon echt noch eine Herausforderung. Aber es war nicht schwer, die Handlung zu verstehen. Jedenfalls, war dann halt ein Kinoticket, hat halt 3 Soles gekostet. Und,
Ich meine, 3 Soles sind 75 Cent. Ja. Aber man muss natürlich auch immer schmunzeln, weil da sagt man Kino dazu, ja?
Ja, ja.
Aber wie ist es denn mit irgendwelchen Gebühren, irgendwelchen rechtlichen Sachen? Das interessiert überhaupt niemand.
Ich glaube, es hat jemand auf seinem privaten Disney-Account oder sowas
gestreamt. Ich glaube, da hat jemand das einfach downgeloadet und vielleicht noch nicht mal aus einem offiziellen Disney-Account, sondern halt einfach irgendwo illegal eine Kopie runtergezogen, ins Theatrin gedappt, mit dem Stick auf den Computer gezogen, Benni, und dann angeguckt.
Richtig kinomäßig kamen auch Trailer vorne raus.
Ja.
Aber du siehst ja immer, was auf dem Bildschirm vorne passiert. Da hat jemand praktisch in YouTube geöffnet gehabt und dann immer halt Trailer, oben eingegeben Trailer irgendwas und dann den angeklickt, dann lief der Trailer, dann war wieder der nächste Trailer. Es ist zum Schießen, ja. Da darfst du einfach nicht so arg drüber nachdenken. Hey, es sind dann Mamas vorne dran, die Popcorn verkaufen. Klar. Und Chicha Morada.
Das Ganze führte dann dazu, dass ich gestern Abend, also um 7 Uhr, eigentlich gedacht habe, Licht aus, ich will jetzt schlafen. Und dann erfahre, dass mein großer Sohn in der zweiten Session sitzt, also im zweiten Film. Da lief, glaube ich, Avatar oder so.
Avatar 2, ja.
Und ich dachte mir nur, wann ist der Film dann aus? Ja, um 9. Ach, hör doch auf.
Ja, der ging um 6 los und ich dachte, wie lange geht so ein Spielfilm? Maximal 2 Stunden mit vorne raus noch. Jetzt geht dieser Film 3 Stunden, 15 Minuten Spielzeit.
Ja, also ich hab dann um 20:09 meinen Sohn im Theatrin abgeholt, der freudestrahlend mit einer Popcorn-Tüte, mit seinem Softgetränk und seiner Chips-Tüte auf die Straße gedappt kam. So. Ja, und ich dachte mir, es geht ihnen schon wirklich schlecht hier.
Die armen Missionarskinder,
Es geht ihnen wirklich schlecht.
Ja.
Für 75 Cent einen Film
geguckt. Der hat 5 Soles gekostet. Der 5 Soles. Der zweite, ja. Der war ein bisschen teurer.
Der war teurer.
Der geht auch länger. Ja, es ist schon, ich muss da auch so drüber schmunzeln. Die haben ja auch, also Dings, ein Popcorn kostet 1 Sol. So eine Poptüte mit Popcorn. Das sind 25 Cent. Ich habe den Kindern auch am Freitag in die Schule jeweils einen Sol mitgegeben. Ich gesagt, könnt ihr euch was beim Kiosk kaufen? Überleg mal, du gibst deinem Kind heute in Deutschland 25 Cent irgendwo hin mit. Was kriegst du denn da davon? So eine saure Gurke vielleicht irgendwie beim Bäcker noch. Gibt es noch solche Behälter, wo man sich da beim Bäcker was holen kann, wenn es langt, ja. Das ist schon witzig, ne?
Ja.
Der Conchita. Ja, so waren wir jetzt meine gestern Lieben, im Kurawasi-Kino. Wir waren also
gut unterwegs diese Woche. Einiges passiert. Ganz, ganz freudige Nachricht. Mein Buch ist fertig, ist aus dem Druck gekommen.
Yay.
Ich hatte ja vor, das erst im November anzubieten. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das vielleicht schon die nächsten Wochen, also ab Oktober, anbiete. Wen das interessiert von euch, guckt mal auf die Homepage www.missionsarzt.de. Da steht es dann im Shop. Da werde ich es einpflegen. Das neue Buch, Weiter als gedacht. Spannende Geschichten und als allerletzte Information, ganz wichtig, wer von euch aus dem Heilbronner Bereich kommt oder aus dem Umland, Moosbach und Umgebung, der Klaus-Dieter Jona, also der Gründer des Hospitals, ist am Montag, jetzt am kommenden Montag, den 25. September, abends in der katholischen Kirche in Bad Rappenau und hält dort den Vortrag über unser Hospital hier. Wer also noch kurzfristig dahin will oder jemanden mitnehmen will, macht es unbedingt, macht die Bude voll, hört euch den Vortrag an. Lohnenswert, wirklich lohnenswert. Also eine Stunde, die man also ganz, ganz gut investiert hat, wenn man sich diesen Vortrag anhört. Ich kann nur Werbung dafür machen. Also, in diesem Sinn, meine Lieben, wir hören uns bald wieder. So, wenn wir mal wieder was erlebt haben. Und bis dahin, alles Gute. Lena, du hast die letzten Worte. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.